Wenn aber ihr schweigt, dann lese ich vor. Wenn aber dein Bruder sündigt, Vers 15, dann gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber auf dich nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, Amen, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. In meiner Bibel ist zwischen 18 und 19 so ein Zeilenumbruch, so ein neuer Absatz. Keine Überschrift, aber so ein Umbruch. Ich kann euch nur darauf hinweisen, dass Zeilenumbrüche nicht vom Heiligen Geist kommen. Ja, irgendeiner musste das halt setzen im Computerprogramm, und jeder, der eine Bibelübersetzung produziert, ist auch ein Ausleger. Er überlegt, wo endet ein Gedanke, wo können wir einen Absatz reinpacken. Nehmt auch bitte Kapiteleinteilungen nicht ernst. Die sind auch nicht vom Heiligen Geist, sondern irgendwann, als das um die Produktion von Büchern in professionellerer Art und Weise ging, hat man irgendwann Kapitelnummern eingeführt. Und das ist ja total praktisch. Aber es gab von Anfang an nicht überall die gleichen Kapitelnummerierungen und Verseinteilungen. Wenn ihr mal alte Bibeln rausnehmt, merkt ihr, dass da ein größeres Durcheinander existiert. Diese Dinge kommen von Menschen und die sind hilfreich, aber beim Bibellesen versucht auszublenden, dass da irgendjemand die Enter-Taste am Computer gedrückt hat, die so einen Zeilenumbruch bewirkt oder einen Wagenrücklauf. Ignoriert, dass da vielleicht irgendjemand sagt, hier beginnt ein Kapitel. Denn ganz oft geht der Gedanke weiter, obwohl da unten Einschnitt ist. Ich persönlich denke, dass die Verse 15 bis 20 einen Abschnitt bilden, und ich habe ihn getitelt, nicht mit Kirchenzucht, nicht mit Gemeindezucht, sondern mit Geht den streunenden Geschwistern nach. Und ich hatte gestern in der Einleitung darauf aufmerksam gemacht, dass meine Lebenserfahrung ist, dass Verse 15 bis 20 von Leuten praktiziert werden, die die Verse 1 bis 14 nicht kennen. Nicht, dass sie sie niemals gelesen hätten, sondern die nicht erkannt haben, was da eigentlich drin steht. In Vers 14 haben wir diesen Hirten, der diesem einen Schaf nachgeht und sich freut, es zurückholen zu können. Und plötzlich kommt Vers 15. Ein ganz anderes Thema. Völliger Abstand zu dem vorigen Vers. Nein, es ist der gleiche Gedankengang. Von den 100 Schafen ist eins abhanden gekommen. Und übrigens, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin. Das ist ein Gedanke. Und was ist das für ein Hirte? Sein liebender Vater, der da zum Ausdruck kommt. Der sich einfach freut, dass dieses Schaf wieder bei ihm ist. Es gibt Menschen, die Verse 15 bis 20 praktizieren, ohne dieses liebende Vaterherz zu imitieren. Imitieren, nachmachen. Und ich schimpfe nicht über andere, ich schimpfe über meine eigene Gemeindebewegung. Wir haben da auch Dreck am Stecken als Brüderbewegung. Wir sind manchmal zu streng mit 15 bis 20 umgegangen. Ich kenne die Argumente, ich werde sie bringen. Ich habe sie selbst gedacht. Und ich merke, nein, es ist grundlegend wichtig, von Vers 1 an zu verstehen, wie ist mein Wert? Miep. Null. Wie soll mein Denken über andere sein? Ich soll den anderen nicht gering schätzen. Ich soll das liebende Hirtenherz sehen, das dem einen Schaf nachgeht. Und jetzt in 15 heißt es, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, und da darf ich plötzlich neu denken, da bin ich dann die arrogante Sau, die hingerannt kommt und dem anderen klar macht, dass er die Gemeinde beschmutzt, ja, und dass ein wenig Unrat die ganze Gemeinde verdreckt und deswegen die Gemeinde zu verlassen hat. So extrem hat es hoffentlich keiner gemacht, aber manch einer tickt in seinem Herzen so. Und das merkt ihr, das passt gar nicht in den Kontext vom Kapitel. Nochmal, das Schäfchen da, dieses eine Schäfchen ist vom Weg abgekommen, von der Herde abgekommen, und das gehört sich nicht. Das machen Schafe eigentlich nicht. Habt ihr schon mal einen Hundebesitzer gesehen? an der Ampel, wo der Hund etwas macht, was er nicht machen sollte, also zum Beispiel Richtung Fahrbahn laufen, obwohl die Ampel rot ist. Da kann er doch wohl sehen, dass die Ampel rot ist. Da wird an der Leine gerissen, da wird geschimpft, als ob da ein hochintelligentes Wesen unten auf dem vier Pfoten steht. Da wird argumentiert, du kannst doch nicht über die Straße rennen, die ganzen Autos kommen, als wenn der Hund irgendeine Ahnung hätte, was du ihm gerade erzählst. Und was macht dieser Hirte mit dem Schaf? Tritt er ihn? Tritt er es? Schlägt er es auf den Po? Schert er es einmal rum? Strafe muss sein? Nee. Also in dieser Geschichte nimmt das nicht auf die Schulter meiner anderen Geschichte, da nimmt das auf die Schulter und trägt es zur Herde. Er kümmert sich liebend. Hey, zwei Zwillinge. Oder ich sehe schon doppelt vor Anstrengung. Kapitel 18 ist, und das wird euch nicht erschrecken, kein Kapitel über Tierzucht. Vers 14 heißt es, genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen geringgeachteten, Mikros, diesen kleinen, ins Verderben geht. Das Herz des himmlischen Vaters liebt seine Kindlein. Wie schaut's aus? In den Versen, und es tut mir leid, ich habe jetzt festgestellt, die Projektion ist zu klein. Ihr werdet sie nicht, also die ersten Reihen haben noch eine Chance. Ihr hinten bitte nicht krämen, ihr könnt es nicht lesen. Ich habe viel Text in eine Folie gepackt. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich kann es da oben auch nicht lesen. Ich drehe mich einfach um. Ich lese es euch vor, ja? Wieder ein Aufbau. Die Verse 1 bis 5 von unserem Evangelium, von unserem Kapitel 18 aus Matthäus Evangelium haben gesagt, in den Himmel kommt nur, wer seine Wertlosigkeit versteht und sich entsprechend verhält, haben wir behandelt. Und die Frage an dich war, wie denkst du über dich und über deine Mitchristen? Die Verse 5 bis 9, lebe so, dass du niemanden zum Sündigen verführst, haben wir im Schnelldurchlauf eben behandelt. Im Ergebnis, Sünde wird von außen und von innen an uns herantreten, Gefahr. Seid euch bewusst, die Gemeinde Gottes ist gefährdet. Ich bin gefährdet, reiß raus. Oder von draußen kommt etwas. Aber wir müssen uns dieser Gefahr bewusst sein. Dann die Verse 10 bis 14. Zwei gute Gründe, Gläubige nicht zu verachten. Der Hirte lässt alles stehen und liegen, um das Abgekommene zu suchen. Und das ist unser Vorbild, Vers 14. Dann kommt der Abschnitt, den wir jetzt behandeln, 15 bis 20. Geh den streunenden Geschwistern nach. Und ich wiederhole es zum letzten Mal. 15 bis 20 kann nur oder darf nicht ausgeführt werden, wenn Verse 1 bis 14 nicht maßgeblich sind und die Verse 21 bis 35 nicht gewünscht sind. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, deswegen nochmal langsamer. Die Verse 15 bis 20 kann und dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die Verse 1 bis 14 nicht maßgeblich sind für dich und die Verse 21 bis 35 nicht gewünscht sind. Den zweiten Teil kann ich erst nachher erklären, wenn wir zu 21 bis 35 kommen. 21 bis 35 wird dann heißen, Vergebung ist alternativlos. Und wir merken, Vergebung wird nötig sein. Wenn Sünde in der Gemeinde vorkommt, wie Jesus uns davor warnt, wird Vergebung nötig sein für Sünde. Und das Ziel des ganzen Prozesses ist Vergebung. Bei all dem, was wir auch in 15 bis 20 lesen, ist das Ziel, das vorrangige Ziel, auf das wir hinsteuern, Vergebung. Es gibt noch untergeordnete Ziele. Fegt den Sauerteig aus. Aber das vorrangige Ziel ist Vergebung anstreben. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein kleines bisschen verwirrt, weil die Folien was anderes sagen, als ich dachte. Aber irgendjemand hat mir eine Broschüre hier hingelegt. Stimmt, das ist aber schon korrekt, das steht hier auch drin. Okay, also zwei mögliche Arten vom Pferd zu fallen, soll ich jetzt anscheinend vorstellen. Das kennt ihr mit dem Pferd, ja, das ist dieses große Tier, was vier Füße hat und wo man dann entweder links oder rechts runterfallen kann, tut in der Regel ziemlich doll weh. Was ich damit andeuten will, ist, wenn in der Gemeinde Sünde vorkommt, und Jesus warnt ja eindeutig davor, dann gibt es zwei Wege, damit falsch umzugehen. Man lehnt sich nach links oder man lehnt sich nach rechts, knallt runter und bricht sich einen Arm und manchmal auch andere Leute. Der eine Fehler ist, wenn in der Gemeinde Sünde vorkommt, ich falle vom Pferd, indem ich Sünde toleriere. Das steht auch auf Seite 22 in euren Unterlagen, könnt ihr mitgucken. Da wird dann frömmelnd gesagt, ja, wir sind doch alle Sünder. Und deswegen macht man nicht, was in Vers 15 steht, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. War es nicht Jesus, der damals bei der Ehebrecherin sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein? Und schon nimmt man die eine Bibelstelle, ohne genau darüber nachzudenken, was sie in dem Kontext bedeutet, und wirft sie auf die andere Bibelstelle, Matthäus 18, 15, und sagt, Edge, Matsch. Ich nehme eine Bibelstelle, Jesus hat gesagt, schmeiße sie auf eine andere Bibelstelle, Jesus hat gesagt, und je nachdem, wer zuerst wirft, hat gewonnen. Wollen wir so mit der Bibel umgehen? Ich hätte auch die Bibelstelle nehmen können und auf die Bibelstelle draufschmeißen können, Edge, verloren. Wir sind hier nicht bei vier gewinnt, wo man irgendwelche Steinchen oben reinschmeißt und wer zuerst vier in der Reihe hat, hat gewonnen. Sondern wir müssen sehen, dass Matthäus 18 genauso seine Gültigkeit hat, wie die Stelle mit der Ehebrecherin und. Egal mit welchen Argumenten man auftritt, am Ende führt es dazu, dass wir Matthäus 18, 15 nicht leben, nicht praktizieren. Und für die, die heute Morgen dabei waren, dass wir Gottes Wort verachten und damit Gott verachten. Dass wir die Liebe Gottes in die Tonne treten. Die Liebe Gottes, die sagt, ich, der Hirte, gehe dem Schaf nach. Und ich habe in meiner Weisheit dich, liebe Gemeinde, auserwählt, dass du den Job für mich machst. In dem Bild geht der Hirte selbst. Jesus beauftragt uns aber in 18,15, diesen Auftrag des Hirten auszuführen. Und wir sagen, mach ich nicht. Bin klüger als du. Das geht nicht. Das Vaterherz nimmt Sünde ernst. Denk nochmal an den Mühlstein. Was ist denn das für ein dramatisches Bild? Das Vaterherz wacht eifersüchtig über die Reinheit der Gemeinde. Gott möchte nicht, dass Sünde in der Gemeinde ist. Und wenn das Vaterherz Sünde ernst nimmt, müssen wir es auch ernst nehmen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wenn das liebende Vaterherz die Sünde der Kinder niemals toleriert, sondern stattdessen seinen Sohn brutal ans Kreuz nageln lässt, dann können wir nicht so tun, als ob Sünde unwichtig sei. Jesus musste dafür leiden und sterben. Und wir sagen, Sünde ist wichtig. Die andere Seite, wo man vom Pferd fallen kann, ist, was ich eben schon angedeutet habe, wo ich meine eigene Biografie sehe, wo ich denke, dass ich da mit einem falschen Ziel vorgegangen bin, was mich persönlich jetzt auch für diesen Text begeistern lässt. Mich hat irgendeiner gefragt, vor gestern oder heute, Ansgar, ich übertreibe mal ein bisschen, so hat er es nicht gesagt, aber machst du eigentlich was anderes außer Matthäus 18? Oder ist das das einzige Thema, über das du predigst? Ich mache noch ein paar andere Sachen. Aber ich finde diese Rede so toll und ich hoffe, dass das so ein bisschen durch meine Knopflöcher auch zu euch durchtranspiriert. Ja? Diese Freude, einen Bibeltext zu erarbeiten und zu verstehen, wie Jesus sich Gemeinde denkt, weil er einfach Ahnung hat. Er ist der Macher davon, von Gemeinde, und er sagt uns, wie wir damit umgehen sollen. Aber der Text berührt mich auch, weil ich merke, dass ich in meiner Jugend 1989 an der Stelle missgebaut habe. Ich und andere, wir haben eine Gemeindespaltung betrieben, weil wir mit Sünde falsch umgegangen sind. Unsertwegen ist die Polizei gerufen worden in den Gottesdienst der Gemeinde. Und einige von uns sind von der Polizei rausgeführt worden. Und der Staatsanwalt hat gegen uns, also nicht gegen mich persönlich, aber gegen einige von uns, wegen Störung öffentlicher Gottesdienste ermittelt. Also ich habe da schon Dreck am Stecken, wenn man das mal so formulieren darf. Und deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Text, weil ich sage, wir können schief liegen. Und gerade wir, die wir die Bibel ernst nehmen und sagen, Gott nimmt Sünde ernst und wir versuchen die Bibel zu verstehen, wir können genau diesen Fehler begehen, dass wir gegen Sünde vorgehen, aber mit dem falschen Ziel, mit der falschen Motivation. Und das ist der Grund, warum ich das Wort Kirchenzucht nicht mag, wie es noch vor 100 Jahren als Überschrift über diesem Kapitel stand. Und einige, ich glaube Elberfelder, ich bin nicht ganz sicher, schreiben Gemeindezucht. Nee, Elberfelder hat Verhalten gegen sündige Brüder, steht glaube ich bei Elberfelder. Hat jemand Gemeindezucht stehen bei sich? Als Überschrift? Mein Wort, was ich besser finde, und ihr werdet gleich stöhnen und sagen, das soll besser sein. Es ist besser. Ich mag das Wort Kirchenzucht nicht, ich mag das Wort Gemeindezucht nicht, weil es im heutigen Sinne den Papa vor Augen hat, der mit irgendwas auf den Po seines Kindes haut. Das wird heute allgemein unter Zucht verstanden. Das ist von der Wortbedeutung her was anderes, aber das wird heute verstanden. Und damit meine ich diese falsche Richtung. Ich gehe hin, um ihn zu züchtigen. Das ist es nicht. Ich bevorzuge einen Begriff, den Manfred Stemmler verwendet hat. Er hat ein Buch über das Thema geschrieben, ein kleines Büchlein, ein feines Büchlein. Heilende Gemeindekorrektur. Und er sagt, boah, da ist Gemeindezucht irgendwie griffiger. Ja, das gebe ich zu. Heilende Gemeindekorrektur ist Stelzern als Begriff. Aber es drückt genau aus, worum es geht. Erstens, es ist ein Job der Gemeinde. Zweitens, es geht um Korrektur. Drittens, es geht darum, dass etwas heil wird, was kaputt ist. Und das, denke ich, sagen die Verse hier aus. Die literarischen Angaben oder bibliografischen Angaben habt ihr auf Seite 22. In der Überschrift Gemeindezucht habt ihr unten dieses Buch von Gunther Stemmler aufgelistet. Der Punkt ist für uns, die wir Sünde ernst nehmen, dass wir vielleicht in diese zweite Falle reinfallen, links vom Pferd zu fallen, besteht darin, dass es neben Matthäus 18 noch andere Texte gibt, namentlich 1. Korinther 5. Es gibt auch noch 2. Thessalonicher 3, für die ein bisschen weiter gucken wollen, in Verbindung mit 1. 5. Es gibt noch ein paar andere Bibelstellen, die kenne ich alle. Der Punkt ist, in 1. Korinther 5 wird ein sehr strenger Ton angeschlagen. Da geht es um einen Mann, der die Frau seines Vaters hat. So ist die Formulierung. Und jeder Ausleger sagt, da hat jemand eine unzüchtige Beziehung zu seiner Stiefmutter oder was auch immer, das ist die Frau seines Vaters. Also es wird ja nicht gesagt seine Mutter, sondern die Frau seines Vaters. Also es könnte eine Stiefmutter sein. Und sowas findet in Korinth statt. Und was machen die Korinther? Die sind der obere Teil. Die tolerieren das Ganze. Ja, Paulus formuliert, ihr seid aufgeblasen. Und gehen gegen diese Sünde nicht einmal vor. Und das muss doch eine ganz besondere Spielart von Unzucht gewesen sein, weil Paulus sagt, sowas treibt noch nicht mal die Welt. Ihr Gemeinde akzeptiert etwas, was die Welt schon schlimm findet. Und da geht er extrem stark gegen vor, der Paulus. Und sagt dann auch, ihr müsst diese Sünde aus der Gemeinde auskehren, denn ein wenig Sauerteig durchsäuert die ganze Gemeinde. Sprich, wenn ihr den einen gewähren lasst, dann wird das ausufern und dann werden immer mehr das machen. Und das stimmt. Wenn bestimmte Sünden in der Gemeinde 3-4 Mal passiert sind, die ersten 2 werden erschossen, der 3. wird gepeitscht und ab der 4. ist es okay. Seht euch die Scheidungspraxis an. Seht euch das Thema Homosexualität in der Kirche an. Vor vielen Jahren war es noch ein Thema. Heute ist das kein Thema mehr. Die Politik der kleinen Scheiben. Also Paulus hat völlig recht in 1. Korinther 5. Aber hier in Matthäus 8 haben wir erstens eine Grundsatzrede. Zweitens, wir haben in dieser die nicht alle Nebengleise eröffnet, sondern erstmal eine grundsätzliche Richtung ausgibt. Und zweitens, zu der Zeit, wo Matthäus 18 geredet wird, gibt es die Gemeinde in Korinth nicht. Noch nicht. Es gibt noch gar keine Gemeinde. Die Gemeinde ist ja erst nach der Kreuzigung, nach der Himmelfahrt Jesu entstanden. Ich glaube deswegen, dass wir in Matthäus 18 das grundsätzliche Verhalten von uns Christen erlernen, wie wir mit Sünde in der Gemeinde umgehen sollen. Und diesen grundsätzlichen Pfad schlagen wir bitte ab heute 18.36 Uhr ein. Und dann gibt es Fälle, wo vielleicht 1. Korinther 5 nochmal zitiert werden muss. Und dann gibt es dann Fälle, wo vielleicht auch Leute in der Gemeinde sagen, ich würde sowas bei den Ältesten, bei der Gemeindeleitung verorten, das ist ein Fall, der nicht nach 1. Korinther 5, sondern nach 2. Thessalonicher 3 zu behandeln ist. Und dann merkt ihr, oh wei, ist ja doch nicht ganz so simpel. Ja, deswegen bringe ich euch jetzt erstmal die Grundsätze bei. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann handle so und so. Und wir merken uns in der Fußnote, es gibt noch ein paar andere Bibelstellen, die man auch irgendwie berücksichtigen muss, was aber hier nicht Thema ist. Wie sieht's aus? Ich bin jetzt auf Seite 23, da habt ihr ein paar Kästchen, die ihr von links nach rechts und von oben nach unten ausfüllen könnt, wenn ihr möchtet. Und da ich die Lösung schon rangeschrieben habe, ihr schlagt mal vielleicht nicht nach. Was ist der erste Schritt, den du tun musst nach dem Neuen Testament, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester sündigen siehst? Keiner traut sich? Oder? Wie bitte? Hingehen. Richtige Antwort ist aber die zweite Phase. Ich habe euch ein bisschen gelinkt. Ich habe nämlich nicht gesagt, was ist der erste Schritt nach Matthäus 18, sondern ich habe gesagt, was ist der erste Schritt nach dem Neuen Testament. Die erste Phase ist 1. Johannes 5, Vers 16. Ich lese mal vor. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, jetzt kommt ein Einschub, den ich nicht erklären möchte und nachher mein Abendessen nicht auch noch damit verbringen möchte, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, dann soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben. Du siehst deinen Bruder sündigen, du siehst sie sündigen, deine Schwester, bete für sie. Das steht hier nicht. Da steht, bitte. Worum soll man denn bitten? Aber der erste Punkt ist erstmal beten. Kommt das jetzt? Ja. Ich habe ergänzt, alleine beten. Auf den Punkt komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also, du siehst was an Sünde, dann bete. Oder bitte. Die Frage ist, was sind denn die Ziele dieser Phase? Und das steht, darunter. Ich habe eben gesagt, von links nach rechts, von oben nach unten. Also die erste Phase könnt ihr in das erste Kästchen reinschreiben, beten oder bitten. Und dann darunter die zwei möglichen Ziele dieser Phase. Warum soll man beten? Was ist das Ziel des Betens? Ich bitte für mich, dass ich, der ich eine Sünde, eine vermeintliche Sünde, es kann eine sein, es kann auch keine sein. Wenn ich etwas sehe, dass ich Einsicht kriege, ist das überhaupt Sünde? Und das zweite ist, ich bitte um Buße für das Geschwisterchen. Ich habe ganz bewusst Geschwisterchen geschrieben, weil es mir wichtig ist, dass wir in dieser Phase immer über das Kindchen nachdenken. Da ist ein kleines Geschwisterchen, was vermutlich in Sünde gefallen ist. Und ich bete für mich, dass ich das richtig einschätze. Und ich bete für das Geschwisterchen, dass es Buße tut. Das ist der erste Schritt. Aus der Gemeindeleitungspraxis erwähne ich das Wort alleine noch einmal. Matthäus 18, 15 sagt ausdrücklich, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm alleine. Das steht jetzt in 1. Johannes 5 nicht, aber es ist wichtig. Geht nicht in euren Gebetskreis und sagt, ich habe da was gesehen. Und dann wird 5 Minuten die Sünde ausgebreitet. Und dann am Ende das Frömmelnde, es tut mir leid, dass ich da so streng bin, aber ich kann das echt nicht ab. Dann kommt dieses Frömmelnde hinterher, ich glaube, wir sollten für die Schwester beten. Ich glaube, dass zu 95% das nicht Fürbitte nach 1. Johannes 5, 16 ist, wo mein Ziel ist, dem anderen Leben zu geben, sondern dass das Tratsch ist. Streng genug gewesen? Darf ich jetzt wieder freundlich gucken? Okay. Ja, also da sehen wir in einer großen Gefahr. Und manchmal reden wir über Dinge, die Sünde sind. Ansgar liegt im Götzenopfertempel und isst Steaks. Die sind aber gar keine Sünde. Habe ich vorhin versucht zu erklären. 1. Korinther 8, 1. Korinther 10, Römer 14. Also auch dieser Punkt ist ein ganz wichtiges Ding zwischen meinem Gott und mir. Herr, dein Schaf, ich habe den Eindruck, das sündigt. Hilf mir zu kapieren, ob es das wirklich ist. Ich will auf jeden Fall für das Geschwisterchen beten, dass dieses Schäfchen da wieder rauskommt. Und ihr merkt, da geht es um Liebe, oder? Liebe zum Vater, Liebe zum Schaf. Und ich sehe die Liebe zwischen dem Schaf und seinem Hirten, dass da vielleicht eine Störung vorliegt. Ich sehe nicht die eklige Sünde. Ich sehe eine gestörte Beziehung zwischen himmlischem Vater oder Hirten und Schaf. Und ich sage, diese Beziehung ist gestört. Ich habe gar nicht die Reinheit der Gemeinde in dieser Phase vor Augen. In dieser Phase nicht. Wir kommen doch dazu. Aber ich sage, da ist ein Schaf, für das Jesus gestorben ist, und das lebt überhaupt nicht entsprechend. Armer Vater. Der Vater ist traurig. Und der Vater sendet mich, dass ich dieses Schaf wieder zurück zum Vater führe. Nicht unbedingt zur Herde. Erstmal zurück zum Vater. Und deswegen bete ich. Jetzt wurde mir mein Bild ganz geklaut. Okay. Theo, dieses Display ist aus. Also das unter euch da an der Wand. Warum auch immer, ich kann mich ja drehen, das sorgt für Bewegung. Die zweite Phase ist dann, gehe hin und überführe unter vier Augen. Das könnt ihr also in die mittlere Spalte ins oberste Kästchen schreiben. Und was ist das Ziel dieser Phasen und auch aller weiteren? Gewinnen. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, so eine Sünde, ach, jetzt bin ich ja noch im falschen Buch hier, Entschuldigung. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du was? So hast du ihn gewonnen. Für was? Ich denke, für den Vater wieder. Für den liebenden Hirten wieder gewonnen. Es war verloren aus dieser Vaterliebesbeziehung und ich gewinne das Schäfchen für die Vaterliebesbeziehung. Natürlich wird zwischen uns beiden auch etwas entstehen. Als einmal man mit mir nach Matthäus 18,15 fortfolgende umgegangen ist, weil ich gesündigt habe, da kam ein Mann aus der Gemeinde auf mich zu und ich habe geleugnet. 3 Wochen später kam ein anderer Mann aus der Gemeinde mit ihm zusammen auf mich zu. Beides Leute, die noch 10 Zentimeter größer sind als ich. Und Muskelpakete auch 10 Zentimeter größer als meine nicht vorhandenen. Also richtige Hünen. Was war ich beim zweiten Mal froh, dass ich mittlerweile Buße getan hatte. Aber dass die mich angesprochen haben, das hat uns als Brüder zusammenwachsen lassen. Ich habe gesehen, die sorgen sich um mich und die wollen mich auf den richtigen Weg bringen. Aber darum geht's nicht so sehr, dass unsere Beziehungen gestärkt werden. Das ist das Abfallprodukt. Das Eigentliche ist, du gewinnst ihn für diese Liebesbeziehung Vater zum Schaf wieder zurück. Danke für den Screen. Also, gewinnen ist das erste Ziel dieser zweiten, der dritten, der vierten und der fünften Phase und sogar der sechsten Phase, die es tatsächlich auch noch gibt. Und das ist wichtig, dass ihr das vor Augen behaltet. Die nächste Phase ist, wenn er aber auf dich nicht hören will, dann gehe hin, nimm noch 1 oder 2 mit dir und überführt sie. Sprich, die nächste Phase ist, überführe mit 1 oder 2 weiteren Personen. Ich wiederhole mich. Ich hatte bei 1. Johannes 5,16 gesagt, betet alleine, tragt es nicht in den Hauskreis. Das habe ich abgeleitet aus Matthäus 18, wo er sagt, geh erstmal alleine hin. Und wenn er auf dich nicht hören wird, nach einer gewissen Bedenkzeit, dann gehe mit 1, 2 weiteren Personen hin. Das heißt, da erst wird der Kreis größer. In der dritten Phase. Erste Phase bete ich alleine, zweite Phase gehe ich alleine, dritte Phase nehme ich 1 oder 2 Leute mit mir. Ich werde auf einzelne Phasen gleich nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, aber damit ihr erstmal das Gesamtkonzept abgeschrieben habt. Die vierte Phase dann, Matthäus 18,17 ist, wenn er aber auf euch 2 oder 3 Leute nicht hören will, dann sage es der Gemeinde. Das steht dort. Was nicht dort steht, ist, was die Gemeinde dann macht. Da steht nur, sage es der Gemeinde. Was die Gemeinde dann genau machen soll, nachdem man das gehört hat, steht nicht dort. Deswegen habe ich ergänzt, dass sich diese Gemeinde kreativ äußert. Ich werde ein paar Beispiele bringen aus unserer Gemeindepraxis und vielleicht habt ihr auch noch Ideen, könnt ihr euch auch gerne untereinander austauschen. Als Gemeinde solltet ihr wissen, wie ihr damit umgehen möchtet, damit, wenn der Fall eintritt, ihr nicht erst dann die Diskussion startet. Sie ist dann leider immer sehr persönlich und mitunter sehr unangenehm. Fakt ist aber, dass in Vers 17b es heißt, wenn er aber auf sie nicht hören wird, auf die Gemeinde nicht hören wird, und daraus leite ich ab, dass die Gemeinde sich irgendwie geäußert hat. Ja, es steht zwar nicht genau da, was die Gemeinde macht, aber irgendwie äußert sich die Gemeinde und wenn dieser Sünder oder die Sünderin auf die Aussage der Gemeinde nicht hören wird, dann sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Und dieser letzte Satz wird bei uns gemeinhin Gemeindeausschluss genannt. Nicht ohne Recht. Nicht zu Unrecht. Also ist es schon okay. Ich persönlich formuliere es etwas komplizierter. Verzeiht, ich bin Lehrer, ich bin Theologe, wir können nur kompliziert. Gemeindeausschluss ist richtig. Aber eigentlich ist es was anderes. Eigentlich trifft die Gemeinde einen Feststellungsbeschluss, wie das in der deutschen Sprache heißt. Wir beschließen etwas. Was denn? Du bist raus aus der Gemeinde? Nicht wirklich. Wir beschließen, dass wir feststellen, dass das Schaf sich aus der Gemeinde herausbegeben hat. Es ist nicht unsere Entscheidung, ob das Schaf drin ist oder draußen, sondern das Schaf hat durch sein Weggehen, durch das Nichthören auf den ersten Bruder, durch das Nichthören von Bruder und Schwester 2 und 3, durch das Nichthören auf die gesamte Gemeinde hat dieses Schaf zum Ausdruck gebracht, ich gehöre nicht mehr dazu. Ihr könnt einzeln mit mir reden, ihr könnt im Dreierteam mit mir reden, ihr könnt als gesamte Gemeinde kreativ zu mir reden, aber ich höre nicht auf euch. Ich habe mit euch nichts zu tun. Das hat dieses Schaf entschieden durch seine Taten. Und am Ende sagt die Gemeinde, wir sind traurig. Wir müssen feststellen, dass das Schaf nicht mehr in der Gemeinde ist. Merkt ihr, warum ich das Wort Kirchenzucht nicht leiden kann? Das passt überhaupt nicht zu diesen Schritten, die der Herr Jesus uns hier aufzeichnet. Ihr könnt gerne das Wort Gemeindeausschluss nehmen, aber denkt mal mehr darüber nach. Wir beschließen nicht, ob jemand in der Gemeinde ist oder nicht. Wir stellen fest, das Verhalten ist sündig. Wir stellen fest, dass man versucht hat, das Schaf zu gewinnen für den Vater mit mehreren Stufen und dass das Schaf trotzdem in seiner Sünde verharren will und sich damit aus dem Segensbereich der Gemeinde selbst herausbewegt hat. Wenn er so denkt, dann versteht er später auch die Aussage von Paulus, dass er einen bestimmten Menschen dem Satan übergeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Formulierung schon mal in den neutestamentlichen Briefen gelesen habt. Ich aber habe Demetrius dem Satan übergeben. Ich glaube, er heißt Demetrius, bin ich ganz sicher. Ja, das klingt ziemlich brutal, aber das heißt eigentlich nichts anderes. Derjenige hat sich entschieden, im Wirkungskreis Satans leben zu wollen, nicht im Segensbereich der Gemeinde. Und das habe ich dann für mich persönlich so beschlossen. Derjenige gehört nicht mehr dazu. Ich behandle ihn wie einen Heide und einen Zöllner. Denn Heiden und Zöllner sind im Wirkungs- und Machtbereich Satans. Die Folie durch? Nein? Was unterhalb der Kästchen steht, es gibt noch eine sechste Phase sozusagen. Ich würde es lieben, lange mit euch drüber zu reden. Ich habe es geschafft, 80 Seiten Masterarbeit dazu zu schreiben, aber ich darf nicht. Nach dem Feststellungsbeschluss der Gemeinde, das Schaf hat sich aus der Gemeinde herausbewegt, der Segen der Gemeinde wird für dieses Schaf nicht mehr geltend sein, lebt das Schaf ja einfach in der Welt. Macht die Dinge, die es machen will. Lebt mit der Hoffnung, dass eure Aufgabe als Gemeinde erledigt ist, abgearbeitet ist, aber der Heilige Geist weiterhin seinen Dienst tun kann. Vom Heiligen Geist heißt es, dass eine seiner Aufgaben ist, von Sünde zu überführen. Der Heilige Geist überführt von Sünde Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, die Gemeinde hat einen eingeschränkten Arbeitsauftrag. Beten, hingehen, reden, beschließen. Dieses Päckchen müssen wir tun, aber damit ist nicht Game Over. Aber damit ist unsere Aufgabe als Bodenpersonal vorbei. Wir übergeben dann an den Tower Heiliger Geist und sagen, bitte versuche du, dieses Schaf noch zurückzubringen. Und ich habe es erlebt. Wir haben eine Frau aus der Gemeinde ausgeschlossen wegen praktizierter Homosexualität und sie ist nach 2 Jahren wiedergekommen. Hat Buße getan. So was passiert. Und das steht auch in der Bibel. Du hast die Korinther mit ihrem blöden Pferd. Am Anfang kümmern sie sich überhaupt nicht um die Sünde. Und als dann der Sünder nach langen Gemeindeprozess Buße tut, muss Paulus die Korinther zurechtweisen nach dem Motto, jetzt tut er schon Buße. Das war doch die ganze Zeit das Ziel. Und sie waren nicht bereit, ihn aufzunehmen. Und das ist die Bibelstelle, die dort steht, 2. Korinther 2, Verse 5 bis 8. Wo er sagt, ich befehle euch als Gemeinde, ihr sollt als Gemeinde beschließen, dem ehemaligen Sünder gegenüber Liebe zu üben und demjenigen zu vergeben. Also auch da können wir vom Pferd fallen. Dass wir sagen, der ist aus der Gemeinde ausgeschlossen und jetzt ist er ein Mensch immer für die Hölle. Das passt ehrlich gesagt, ohne das Thema Unverlierbarkeit des Heils hier ansprechen zu wollen. Das ist überhaupt nicht da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf auf dem Bus, sondern einfach nur zu sagen, die Bibel lehrt ganz klar, dass wir zwar aus der Gemeinde ausschließen, aber danach noch eine Rückkehroption vorhanden sein muss. Und diese Offenheit sollten wir haben. Bloß unsere Aufgabe als Gemeinde ist abgeschlossen, aber nicht das Schicksal dieses Menschen endgültig besiegelt. Das liebende Vaterherz habe ich versucht, euch zu transportieren. Und ich kann euch nur bitten, wenn ihr anfangt zu beten, wenn ihr hingeht, macht es. Aber dieser erste in meiner Erzählung der zweite Schritt, das Beten, das habt ihr jetzt gelernt, das werdet ihr ab sofort praktizieren, aber dieser erste Schritt hinzugehen, da hapert es meistens schon. Da sieht jemand Sünde Und was macht er? Geht zu Arthur. Oder den Ältesten, ich weiß nicht, wie er genau strukturiert ist. Sorry, ich bringe vielleicht die Begrifflichkeiten manchmal durch. Also man geht zu irgendwelchen Verantwortungsträgern der Gemeinde und sagt, du, ich glaube, der Ansgar macht die und die Sünde. Ich habe nochmal nachgeguckt. Hier, wenn aber dein Bruder sündigt, dann gehe zu den Ältesten und lass sie diesen Bruder überführen. Steht hier nicht. Warum? Und verzeiht, dass ich mal fluche. Warum verdammt nochmal machen wir das nicht? Weil wir ein Werkzeug Satans sind. Unsere Trägheit, unsere Unwissenheit über Sünde oder Nichtsünde, unsere Faulheit, unser Mangel an Nachahmen der Vaterliebe führt dazu, dass das sündigende Schaf weiter sündigt. Keiner von euch will ein Werkzeug Satans sein. Im Ergebnis sind wir das. Und das müsste uns bitte erschrecken. Jesus sagt den Jüngern, Sünde wird in der Gemeinde vorkommen. Lasst euch nicht überraschen. Und übrigens, wenn sie vorkommt, ist es euer Job, euch darum zu kümmern. Nicht verächtlich, wir dürfen einander nicht gering schätzen, sondern die Liebe des Vaters, der dem einen Schaf nachgeht, nachahmend. Ja, Ansgar, was soll ich denn da sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin in solche Gespräche öfter gegangen. Und manchmal wusste ich nicht genau, was ich sagen soll. War auch nicht wichtig, weil wir ja kein Drehbuch abarbeiten müssen, oder? Wir sind ja nicht im Film. Ich sehe eine Sünde, ich bete für denjenigen, ich bekomme im Laufe des Betens, und das ist jetzt nicht nur so eine 5-Minuten-Aktion, sondern vielleicht betet man mal eine Woche oder noch länger und dann bekommt man irgendwann Klarheit. Man schlägt die Bibel auf und überlegt, welche Bibelstelle sagt mir, dass das Sünde ist? Woher weiß ich überhaupt, dass der diese oder jene Tat gemacht hat? Manchmal hast du es selbst gesehen, manchmal hast du nur einen Eindruck. Und wisst ihr was, ist mir völlig egal. Ich gehe hin zu demjenigen, weil ich Angst habe, dass seine Liebesbeziehung zum Vater gestört ist. Dann gehe ich hin und sage, du, ich habe das gesehen oder ich habe folgenden Eindruck. Sage mir, dass es falsch ist und ich werde sowas von froh sein. Blamiere mich, dass ich falsch liege. Aber ich will mit dir reden, weil ich werde es nicht zulassen, dass etwas, was ich wahrnehme, dir nicht bekannt gemacht wird. Und vielleicht ist dieser Mensch genauso wie der Ansgar 1987. Junger Gläubiger, hat eine Beziehung mit einer anderen verheirateten Frau. Nichts mit Bett und so weiter, einfach nur, wir verstanden uns super gut. Und ein wachsamer Mann in der Gemeinde merkt, das ist mehr als vertrauter Umgang zwischen Geschwistern. Da ist irgendwas Komisches. Und er hatte recht, wir haben nicht miteinander geschlafen, wir haben einander nicht angefasst, da war nichts, aber wenn ich bei der Dame, bei der Frau auf der Arbeit anrief, dachten alle Leute, ich wäre ihr Ehemann. Und wenn in der Gemeinde jemand wissen wollte, wo Beatrix ist, haben sie nicht den Ehemann gefragt, sondern Ansgar, wo ist denn Beatrix? Das ist schon komisch, oder? Da würdet ihr sagen, Ansgar, das ist doch keine Sünde. Und ich bin als junger Spund, ich war ein Jahr bekehrt. Ich habe diese Frau einfach nett gefunden. Da war nichts mit irgendwie diesem klassischen unzüchtigen Thema. Aber unsere Beziehung wurde so eng, dass sie einen Keil in die doch angeknackte Ehe hineintrieb. Und das ist Sünde. Eine ganz moderne oder ganz andere Art von Ehebruch als der Klassiker, oder? Und ich war so dankbar, dass dieser Bruder auf mich zukam. Und ich habe geleugnet, weil ich gesagt habe, hallo, wir waren nicht in der Kiste, wir fassen einander nicht an, da ist nichts. Aber ich wusste intime Details, also geheimere Details aus ihrem Leben, die ihr Mann nicht wusste. Das wusste mein Bruder nicht. Aber der hatte ein Gefühl und er kam. Und wie gesagt, nach ein paar Wochen kam er nochmal mit dem anderen Bruder, Matthäus 18, nächste Stufe. Und ich war so froh, dass durch diese erste Ansprache mein Gewissen unruhig geworden war. Und ich feststellte, was ich da trieb. Unbewusst. Nicht absichtlich. Ich habe einfach gelebt, wie ich das für richtig fand. Und ich bin hingegangen zu dem Ehemann und habe ihn um Vergebung gebeten, habe ihm erstmal erklärt, was ich sehe. Und dieser Kerl, aber das ist ein anderes Kapitel, sagt, okay. Das war seine Reaktion. Ich bat ihn um Vergebung dafür, dass ich so durch meine Nähe zu seiner Gattin eine ohnehin angeknackste Ehe noch verschlechtert habe. Und seine Antwort war, ist okay. Aber das ist dann nicht meine Verantwortung. Das war dann seine Baustelle. Aber ich war so froh, dass der Bruder kam. Mit etwas, was nicht so ganz knallhart zu beweisen ist. Und als er dann mit dem zweiten Bruder ankam, und Bernhard, so heißt der andere Bruder, dann anfing, du, Detlef ist doch vor ein paar Wochen auf dich zugekommen wegen deiner Nähe zu Beatrix. Ich würde gern auch mit dir reden. Und dann fiel ich ihm ins Wort. Mein Bruder, Danke, dass ihr nochmal gekommen seid. Und ich war wirklich echt erleichtert. Danke, dass ihr gekommen seid. Aber ich habe mit dem Mann gesprochen. Ich habe ihn um Vergebung gebeten. Ich habe mit ihr gesprochen. Wir haben die Beziehung sehr abrupt beendet. Da war ich vielleicht auch zu grob. Also wir sind wirklich auf die Nulllinie runtergegangen. Aber das war meine Art, mir ein Auge auszureißen an der Stelle. Die Beziehung ist auf Null. Es tut mir leid. Detlef, danke, dass du gekommen bist. Und erst 10 Jahre später habe ich kapiert, ich hätte ja vielleicht mal hingehen können auf Detlef und ihm sagen können, du, danke, dass du gekommen bist. Das hat was ausgelöst. Das habe ich in meinem jugendlichen Wirrwarr gar nicht verstanden. Aber so funktioniert Gemeinde. Und deswegen möchte ich euch das nahe bringen. Nicht dieses Patsch, 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 tritt in den Hintern, raus aus der Gemeinde, sowas wollen wir nicht haben, sondern dieses Acht haben aufeinander, wie es der Herr Jesus den ersten Jüngern lehrt. Alleine hingehen, es ist dein Job. Du siehst es, du gehst hin. Ja, wenn du als Frau was bei einem Mann siehst oder wenn du als Mann was bei einer Frau siehst, ich sehe, dass da eine Problematik ist. Ja, also diese geschlechterübergreifende Seelsorge wird meistens davor gewarnt. Okay, da will ich jetzt auch nicht strenger sein, gerade wenn du als Mann gefährdet bist, wenn du Frauen seelsorgest oder wenn du als Frau gefährdet bist, wenn du Männer seelsorgest, dann würde ich sagen, dann hat der Selbstschutz an der Stelle Priorität, dann nimmst du dir einen des richtigen Geschlechts dazu. Wer sind Nummer 2 und wer sind Nummer 3? Also wenn das erste Gespräch leider nicht fruchtet, und da lege ich auch keine Zahl von Tagen fest, wie lange der darüber nachdenken darf, ich würde grundsätzlich demjenigen immer Zeit geben. Der Heilige Geist klärt manchmal Sachen von jetzt auf gleich und manchmal etwas langfristiger. Also es kann durchaus sein, dass zwischen dem ersten Gesprächsversuch und dem zweiten Gesprächsversuch mehrere Tage oder Wochen liegen. Es könnte sogar sein, dass das erste Gespräch mehrfach stattfindet. Also dass ich, nachdem ich einmal hingegangen bin, noch ein zweites Mal hingehe. Diese Flexibilität, denke ich, lässt der Text durchaus zu. Das mache ich aus der seelsorgerlichen Situation heraus abhängig. Wen nehme ich als Nummer 2 und als Nummer 3 mit hinzu? Die besten Leute, die es gibt. Also, wenn ich irgendjemanden, den ich gar nicht richtig kenne, sündigen sehe, dann muss ich hingehen. Wen nehme ich als Nummer 2 und Nummer 3 hinzu? Jemand aus dem persönlichen Umfeld. Den besten Freund von der Person. Den Jugendmitarbeiter, der zu dieser Person gehört. Irgendjemand, der nah dran ist am Menschen. Warum? Weil ich diesen Menschen für Gott zurückgewinnen möchte. Und ich überlege, welche Person hat die größte Chance unter uns, diesen Menschen zurückzugewinnen. Und den nehme ich mit ins Beiboot. Einen oder zwei, von der Situation abhängig. Wenn ihr zu mir kommt, nehmt 2 mit. Weil ich ein harter Kerl bin. Ich lasse mich nicht so leicht umpusten. Und wenn du so ein Stotterer bist, der keine vollständigen Sätze hinkriegst, ich glaube, ich, Sünder, würde dich erstmal ganz schön im Grund und Boden quatschen. Aber das darf dich nicht abhalten zu kommen, denn der Herr Jesus sagt, wenn du Ansgar sündigen siehst, dann geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm alleine. Punkt. So, und wenn du versagt hast, in Anführungsstrichen versagt, also nicht erfolgreich warst, versagt habe ich ja an der Stelle, weil ich meine Sünde nicht einsehe, dann nimmst du dir die Bulldozer-Typen. Ich kenne euch nicht. Ich kann keine Namen nennen, aber Typen, die mir vielleicht gewachsen sind. Nicht, um mich fertig zu machen, sondern um mich in die Liebe des Vaters zurückzubringen. Setz deine Intelligenz ein und überlege, wer wäre der Beste dafür. Da haben Älteste und Seelsorger in der Gemeinde einen Vorteil. Die kennen vielleicht einen Menschen in der Gemeinde, der die gleiche Sünde gemacht hat wie der Sünder hier. Der vielleicht schon mal die Ehe gebrochen hat vor 20 Jahren und seine Ehe kurz vor dem Tod deswegen war. Aber es geklappt hat nochmal, dass Heilung geschieht. Und wenn jetzt Ansgar in der Gefahr des Ehebruchs steht oder in dem Verdacht des Ehebruchs, dann würde ich einen anderen, von dem ich weiß, dass er das auch gemacht hat, holen. Warum? Weil er sich wunderbar hineinversetzen kann in die Situation. In den inneren Widerstand, den man zeigt, wenn man daraufhin angesprochen wird, der vielleicht auch einfach sagen kann, du Ansgar, ich habe das Gleiche gemacht. Hör auf mit deinen Lügen. Ich weiß ganz genau, wie du dich rauswinden wirst. Ich weiß, wo du bist, weil ich da schon gewesen bin vor 20 Jahren. Und ich kann dir Hoffnung machen, dass Jesus dich und deine Ehe wieder heil machen kann. Das wird ein langer und ein harter und ein schwieriger Weg. Und ich kann dir nichts garantieren. Aber wenn du jetzt die Chance ergreifst, dass Jesus hier wieder heilend eingreift, dann wirst du vielleicht genauso glücklich sein, wie ich es jetzt bin. Merkt ihr, worum es geht? Hoffnung machen. Woraus leite ich das als Bibelkundelehrer ab? Aus den 12 kleinen Propheten. Ihr findet die vermutlich alle langweilig, bis auf das Buch Jona. Aber die 12 kleinen Propheten haben immer die gleiche Botschaft. Irgendwas läuft gerade schief im Volk. Und fast alle der 12 kleinen Propheten schaffen es am Ende, immer wieder Hoffnung zu machen. Wenn da ein kleiner Überrest ist, so ist die Formulierung meistens. Wenn du treu bleibst, dann wird Gott für dich seine wahren Verheißungen erfüllen. Und das ist unsere Aufgabe in der Seelsorge, dem anderen nicht nur zu sagen, das ist Sünde, sondern ihm zu zeigen, wie er da wieder rauskommt und dass Vergebung bei Jesus möglich ist. Wie das mit der Gemeinde aussieht, ich kann es euch nicht sagen. Das finde ich total spannend, dass Matthäus 18 nicht geschrieben ist für die ECG Paderborn im Jahr 2018. Hat irgendjemand ihr gesagt, dass ich kleine Kinder liebe und total süß und ablenkend finde? Also lasst sie bitte im Raum. Ich hatte mal eine Klasse, die hatten ab und zu das Problem, da sind Mann und Frau in die Klasse gekommen zum Unterricht und sie hatten ein kleines Kind. Und das wollte nicht die ganze Zeit im Kinderbetreuungsraum hinter der Glasscheibe sitzen. Und die durfte dann bei mir im Klassenzimmer mitsitzen. Und dann habe ich sie auch ab und zu angeguckt und ich war total verzaubert von diesem Mädchen. Okay, soviel zum Thema Verführbarkeit von Ansgar. Also Jogurette oder kleine Kinder, das sind so größere Versuchungen. Und gestern war es der Vanille-Eisbecher mit heißen Himbeeren. Wie das mit der Gemeinde läuft, kann ich euch nicht genau sagen. Der Text ist interessanterweise geschrieben nicht für die ECG Paderborn im Jahr 2018, sondern für alle Zeiten und alle Kulturen. Ich habe eine Zeit lang mit John MacArthur eine Menge zu tun gehabt. Der ist Pastor einer Gemeinde mit 3000 Mitgliedern. Ich glaube, dass da dieses und dann sage es der Gemeinde ganz anders ablaufen muss, als in meiner Gemeinde in Berlin-Marlow, wo wir in der Gemeindestunde so, naja, wenn alle mal kommen, also man muss nur Gemeindezucht ankündigen, dann kommen ganz viele Leute, dann sind wir vielleicht 25. Da läuft das, dann sage es der Gemeinde ganz anders. Und das ist auch okay. Und das kann mir gut vorstellen, dass in China das anders praktiziert wird als in Deutschland oder irgendwo. Da muss die Gemeinde zu einem Ruhemoment, also wo Frieden in der Gemeinde ist, einfach mal überlegen, wie wollen wir das machen? Es könnte sein, sage es der Gemeindestunde, also allen aufgenommenen Gemeindemitgliedern. Da habt ihr ja eine klare Liste, ihr wisst, wer Gemeindemitglied ist. Es gibt Gemeinden, die haben gar keinen Überblick, wer ist Mitglied und wer ist nicht Mitglied, weil die nicht so ein Aufnahmeverfahren haben. Dann sage ich ja, und wie wollt ihr diese Stelle praktizieren? Ja, sollen Ungläubige mitentscheiden oder wie? Bei einer 3000-Mann-Gemeinde könnte ich mir gut vorstellen, dass man es den Ältesten sagt. Grace Community Church in Kalifornien hat über 30 Älteste. Was logisch ist bei 3000 Mitgliedern. Da wird nämlich die Zahl 60 auch nicht erstaunt. Und dann könnte es vielleicht sein, dass diese Gemeinde sagt, in dem Fall sagen wir es der Ältestenschaft und die werden dann den weiteren Prozess beschließen, weil man mit 3000 Leuten einfach nicht reden kann darüber. Jeder gibt mal eine Meinung ab. Na wunderbar. Elektronische Abstimmsysteme oder wie? Denkt in Friedenszeiten drüber nach, denn irgendwann wird die Sünde kommen, das hat Matthäus ganz klar oder hat Jesus ganz klar in Matthäus 18 gelehrt. Und wenn dann konkret eine Person auf der Liste steht, dann könnt ihr nicht mehr neutral über die Frage nachdenken. Weil da gibt es Sympathien für die Person, da gibt es Antipathien für die Person, da gibt es Familienbeziehungen um diese Person herum, da gibt es Freundschaften. Die ganze Sache wird als Sachfrage deklariert, aber tatsächlich ist Politik am Dampfen. Von daher überlegt vielleicht, das will ich euch nicht auferlegen, nur als Tipp, wie wollen wir diesen Schritt, sage es der Gemeinde, machen? Und dann einigt ihr über einen Prozess und dann ist er für die nächsten 5 oder 10 Jahre erstmal der Prozess und dann denkt ihr vielleicht irgendwann nochmal neu drüber nach. Wenn ihr auf die Seite 24 umschlagt, seht ihr diese Phasen heilender Gemeindekorrektur alle nochmal aufgeschrieben. Wer das auf der Folie also nicht lesen konnte, kann es da dann auch nochmal abschreiben. Ihr seht auf der Seite 24 rechts unten so ein Männchen, was so auf dem Boden sitzt, an einem Fragezeichen. Das ist eine Anregung, wenn ihr möchtet, setzt euch in den nächsten Tagen mal mit eurem Ehepartner, mit einem Kind, was vielleicht auch sogar heute hier war, oder einem Freund zusammen. Und versuche ihm, das, was auf Seite 24 links abgebildet ist und aufgelistet ist, nochmal zu erklären. Also erkläre deinem Ehepartner, erkläre deinem Freund, Welche Schritte in der heilenden Gemeinde Korrektur gibt es? Erstens machen wir das. Zweitens machen wir das. Drittens das. Und damit es nicht so trivial wird, erkläre, warum ich diese Fotos dafür ausgewählt habe, diese Grafiken. Warum ist da diese komische Grafik mit dem roten Teppich und dem Mann, der da vorne steht? Was könnte ich mir gedacht haben bei dieser Grafik? Kommen wir zu den Versen 18. Wow, ein heißer Vers, Vers 18. Da heißt es, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, ich brauche mal kurz eine Orientierung. Wir haben es 19.08 Uhr. Genau. Danke, dass ihr das so alles ertragt. Also ich bilde mir ein, ich habe euch einfach mitgenommen, aber ich würde eher denken, ihr versucht gerade den Kolosserbrief zu imitieren, wo drin steht, ertragt einander. Und das Abendessen war das letzte oder gibt es da nochmal einen Vortrag um 20 Uhr? Ich bin jetzt also fertig sozusagen. Okay, jetzt. Also vier. Okay. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, heißt es irgendwo. Ihr müsst essen. Ihr habt das dringend nötig. Vorschlag, binden und lösen erkläre ich noch und dann machen wir einen Schnitt. Okay. Es tut mir leid, ich war jetzt wirklich so ein bisschen engagiert hinterher und dachte mir, was sagt mir diese Uhr eigentlich? Verzeiht. Wenn es heißt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Das ist ein Vers, der in den Jahrhunderten der Auslegungsgeschichte den Leuten Bauchschmerzen bereitet hat. Was soll das heißen? In Johannes 20, Vers 23 heißt es, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wenn ihr sie jemandem behaltet, dann sind sie ihm behalten. Ich sehe diese beiden Aussagen als deckungsgleich. Unterschiedliche Formulierungen für die gleiche Aussage. Und ich merke, oh wei, noch 3 Minuten und ich werde römisch-katholisch. Denn da gibt es die Lehre in der römisch-katholischen Kirche, dass Jesus zwar Schätze erwirkt hat für uns und diese Schätze werden in der Kirche als Schatz verwahrt. Und wenn dann jemand kommt und beichtet bei dem Priester, dann verwaltet der Priester als Handlanger, als Mitarbeiter der Kirche, als Ausführender der Kirche, er verwaltet die Schätze Jesu, die der Herr am Kreuz für uns erwirkt hat und teilt aus diesem Schatz dann aus, indem er sagt, te absolvo, ich vergebe dir. Das ist römisch-katholische Lehre. Und die haben wir jetzt, das haben wir ja alle durch ein Jubiläum letztes Jahr mitgekriegt, diese Theologie, diese Errettungstheologie hat die protestantische Kirche abgelehnt. Ich glaube, dass wir als Gemeinden teilweise aber uns zu weit entfernt haben von dem, was da passiert. Kommt erstmal hier, was hier steht. Jesus sagt, wenn ihr Sünde vergebt, werden sie vergeben sein. Und wenn ihr sie nicht vergebt, wird die Sünde nicht vergeben sein. Ist doch gruselig, oder? Seit wann entscheiden wir denn darüber, ob etwas vergeben ist? Und genau das Gleiche meint die Wörter, wenn ihr sagt, bist gebunden, dann bist du gebunden. Und wenn ihr sagt, du bist gelöst, dann ist derjenige gelöst. Das meint das Gleiche. Binden und vergeben, lösen und lösen ist das Vergeben und das Binden ist das, du bist halt nicht vergeben. Aber seit wann kann ich denn als Mensch oder wir als Gemeinde darüber entscheiden, ob eine Sünde vergeben wird? Das ist ganz einfach. Wenn wir wissen, wie Gott denkt. Wir reden doch mit dem Menschen. In der zweiten Stufe, in der dritten Stufe, in der vierten Stufe. Wir reden als Einzelne, wir reden als Zweier- oder Dreier-Team, wir reden als Gemeinde. Und irgendwann sagt derjenige, ihr habt recht. Ich bin ein Sünder. Das, was ich da gemacht habe, das geht nicht. Und wie konnte ich nur? Der fängt vielleicht so an zu weinen. Und dann werdet ihr weiterreden. Weil ihr von der Bibel gebildet wurdet, dass es Reue gibt und Buße. Ein Mädchen, das mit 14 schwanger ist, wird weinen darüber. Das heißt nicht, dass sie Buße tut. Sie bereut, dass ihr Leben im Eimer ist. Etwas radikal formuliert. Aber da ist auf jeden Fall ein Rieseneinfluss auf ihr Leben. Das kann sie reuen und deswegen weint sie. Das ist doch keine Buße. Das heißt, als Seelsorger seid ihr gefordert, rauszufinden, ist diejenige nur traurig, weil jetzt das ganze Leben verpfuscht ist? oder ist sie traurig, weil sie Gottes Wort verachtet hat und Gott verachtet hat? Und deswegen werdet ihr vielleicht nicht bei der ersten Träne gleich sagen, Te absolvo, ich vergebe dir. Ihr werdet vielleicht noch eine Zeit lang, auch wenn es weh tut, nachfragen müssen. Ja, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Weil ihr sicherstellen wollt, dass diejenige keine oberflächliche Reue zeigt, sondern eine tief wirksame Buße tut. Weil das etwas ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt, oder? 1. Johannes 1, Vers 9. Und das versuchen wir herauszufinden. Bekennt derjenige wirklich seine Sünde oder ist er nur hochrot angelaufen, weil die Gemeinde mitkriegt, was er getan hat? Das ist unser seelsorgerlicher Akt in diesen Gesprächen. Wenn wir aber den Eindruck haben, der ist wirklich tief getroffen von seiner Sünde, und das ist vielleicht nicht in der ersten Minute der Fall, vielleicht muss man eine Woche später sich nochmal treffen und drüber reden, aber wenn wir dann den Eindruck haben, demjenigen tut es wirklich leid, er ist geknickt, nicht nur weil er eine Regel übertreten hat, er ist geknickt, weil er Gott verachtet hat. Er hat sich von unserer Überführung wirklich treffen lassen. Und er sagt, lasst uns zusammen beten. Ich möchte Gott um Vergebung bitten. Oder er hat es schon selbst getan und er macht jetzt nochmal. Wenn dann wirklich ein Bußgebet stattfindet, wo ihr nach eurem geistlichen Gefühl und allem göttlich-väterlichen Denken sagt, der hat wirklich Buße getan, dann dürft ihr ihm sagen, diese Sünde ist von dir genommen. Das heißt, dir ist vergeben. Nicht ich vergebe dir, sondern ich sage dir, weil ich weiß, wie Gott denkt und arbeitet und tut. Gott hat dir vergeben. Und das Bild ist, die Sünde, die du als Rucksack auf deinem Rücken trugst, an die du gebunden warst, diese Sünde ist gelöst, wie man einen Rucksack ablegt. Durch deine Buße hast du die Sünde abgelegt. Du bist gelöst davon. Und der zweite Schritt, der fehlt ganz oft bei uns. Weil wir uns ganz weit vom Beichtstuhl der römisch-katholischen Kirche entfernen wollen. Das ist alles Quatsch mit, dass Jesus Schätze erwürgt hat, die dann in die Kirche gepackt werden und die Kirche verwaltet diese Schätze und nur der Priester darf das ausgeben. Ich trete ganz alleine vor Gott und dann wirkt das Blut Jesu auf mich. Da gibt es keine Mittlerschaft der Kirche, die Vergebung verwaltet oder so. Da kommt ja auch der ganze Ablasshandel dann raus aus ihrer Theologie. Aber was bei uns verloren geht, jemand tut Buße, wir freuen uns, dass wir erfolgreich waren mit unserem Hingehen und das war's. Wir sprechen viel zu wenig aus, dir ist vergeben. Nicht, weil wir die Mächtigen sind, die vergeben, sondern wir sagen, Ansgar, nach allem, was ich jetzt in den letzten drei Gesprächen mit dir mitbekommen habe, das, was du mir sagst, so wie du betest, so wie du auf mich wirkst, ich glaube, es tut dir wirklich leid. Dir tut die Sünde leid und du bist todtraurig darüber, dass du Gott verachtet hast mit dem, was du getan hast. Weißt du, was ich dir jetzt sagen kann? Jesus hat gesagt, wenn wir unsere Sünde aufrichtig bekennen, dann wird dir vergeben. Und das sage ich dir zu. Dir ist diese Sünde vergeben. Du bist davon befreit. Du wirst vielleicht an den Konsequenzen noch zu knabbern haben, Schwangerschaften, sonst irgendwelche Dinge, ja. Aber vor Gott ist die Sache bereinigt. Gott hat dich reingewaschen. Das Blut Jesu ist kostbar und hat dich komplett reingemacht. Du darfst jetzt mit der Freude durchs Leben gehen, wieder Frieden mit Gott zu haben. Römer 5, Vers 1. Da wir gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Du hast deine Sünde bekannt. Du bist gerechtfertigt, du hast Frieden. Das sprechen wir nie aus. Sorry, wenn ihr es doch tut. Ich habe es noch nie erlebt. Aber das sollten wir tun. Weil in den Gemeinden laufen viele Menschen rum, die wegen ihrer Sünden und ihrer Sündenvergebung keine Klarheit haben. Die alle 5 Jahre Buße tun wegen irgendeiner Sache, weil sie immer noch den Eindruck haben, das Ding stünde zwischen ihnen und Gott. Nee. Lasst uns da Mut haben. Für Gott zu sagen, weil wir sein Wort kennen, der ist vergeben. Und genau den gleichen Mut haben wir aber auch bitte. Tut mir leid, mein Freund. Was du hier tust, ist Heuchelei. Du willst nur, dass das nicht in die Gemeinde bekannt gegeben wird. Du redest mit mir die ganze Zeit. Wir kommen keinen Millimeter voran. Und du willst nur, dass ich es nicht der Gemeinde sage, weil dir das peinlich ist. Aber du tust dir nicht echt Buße. Denn wenn du Buße tätest, würdest du auch dein Leben ändern. Du würdest bei der Frau, bei der du wohnst, ausziehen oder was auch immer dann die Situation ist, ja? Dann sind wir aber auch Gesandte Gottes, die sagen, du bist weiterhin an deine Sünde gebunden. Dir ist nicht vergeben. Ich lade dich herzlich ein, komm. Aber heute ist dir nicht vergeben. Das ist unsere Aufgabe und wir merken, wow, was für eine Last. Wir sind leider mit dem letzten Abschnitt noch nicht ganz fertig geworden. Und ich möchte ein paar Minuten auch auf diese Verse 19 und 20 aus dem Text verwenden, während so nach und nach die Hungrigen oder jetzt nicht mehr Hungrigen reinkommen. Denn da heißt es in Vers 19 und 20, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbieten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Lasst uns vielleicht über diese Verse noch ein paar Sekunden nachdenken. Ich habe in der Vorbereitung auf die Serie ungefähr 15 Bibelkommentare gelesen. Und nicht diese kleinen Heftchen, sondern so richtig dicke Wupper. Deutschsprachige und ganz besonders auch amerikanische. Zu diesen Versen. Und ich muss sagen, einige eiern rum. Reden so ein bisschen, aber sagen nichts. Andere hingegen sagen überhaupt nichts zum Inhalt, sondern reden so ein bisschen über die Grammatik des Verses. Wo ich sage, ja wunderbar, aber die Grammatik ist ja nur der Einstieg in das Thema. Was soll uns der Text sagen? Andere sind ein bisschen mutiger. Andere sind irgendwie ganz eigenartig unterwegs. Wir fassen zusammen, auslegungsgeschichtlich sind diese beiden Verse kompliziert. Und deswegen erhebe ich für mich nicht den Anspruch, ihr hört mir jetzt 5 Minuten zu und damit ist das Thema für die Kirchengeschichte geklärt. Sondern ich kann euch meinen momentanen Stand der Dinge bringen. Ich habe mal eine Frage an euch. Ich sage euch jetzt einen Satz und ihr überlegt euch in eurem Kopf, was er bedeutet. Der Satz heißt, ich steige aus. Ich steige aus. Richtig, du hast an einen Piloten gedacht, der einen großen Rucksack auf dem Rücken hat, eine Tür in seinem fliegenden Flugzeug aufmacht und den Passagieren zuwinkt, ich steige aus. Hops, er springt und der Fallschirm geht irgendwann auf. Andere, die Zocker unter euch, haben an ein Pokerspiel gedacht. Ja, nach dem Motto, oh nee, mit meinen 2 Siebenen der einen Dame, weiß keine Ahnung, ich kann das Spiel nicht wirklich. Also mit irgendwelchen Karten, ich steig aus. Das bringt nichts, da weiterzumachen. Worauf will der Mann hier vorne hinaus? Ich verrate euch ein Geheimnis. Die 3 wichtigsten Regeln zur Auslegung der Bibel. Wenn du die Bibel richtig auslegen willst, musst du 3 Dinge beachten. Erstens, Kontext. Zweitens, Kontext. Und drittens, Kontext. Kontext heißt Zusammenhang. Dieses, wir nehmen eine Stricknadel, ich kann das nicht mehr machen, weil ich eine digitale Bibel habe, ich nehme eine Papierbibel, ich pieke auf irgendeine Seite, zeige auf irgendeinen Vers und dieser Vers ist das Reden Gottes in mein Leben. So geht es nicht. Da steht dann vielleicht, er ging hin und er hängte sich. Das Reden Gottes in mein Leben. Ja, und dann sagt er, oh, das ist eine komische Stelle, dann blätter doch mal weiter, piekst noch mal mit der Stricknadel rein und da, was du tust, das tue sogleich. So wollen wir nicht mit der Bibel umgehen, sondern wir lesen die Bibel in ihrem Zusammenhang. Das ist ja das, was ich für das ganze Kapitel 18 versucht habe, euch zu erwärmen für. Und warum sollte das in den Versen 19 und 20 nicht gelten? Diese Verse müssen etwas im Zusammenhang bedeuten. Das ist meine grundlegende Startposition, von der ich komme. Wenn ihr die nicht teilt, kommen wir nicht zu gleichen Ergebnissen. Das ist ganz normal. Das ist nicht schlimm, ist einfach erstmal nur so. Vers 19. Verheißt nicht jeden eigensinnigen Wunsch in irgendeiner Situation zu erfüllen, nur weil 2 Leute auf die Idee kommen, sich darüber zu einigen. Nehmt 2 Teenager, die sagen, wow, so ein Porsche 911, den wünsche ich mir. Bist du dafür? Ja klar, wenn ich auch die ab und zu mal fahren darf. Und jetzt sind sich die beiden Teenager einig und da, wo die beiden sich einig sind auf der Erde, da wird ihnen Gott diesen Wunsch erfüllen. Das wäre das Bild, Gott ist ein Cola-Automat. Oben 2 Euro rein, unten die Dose raus. Aber das ist nicht Gott. Ja, und deswegen kann das nicht das bedeuten. Wenn 2 auf der Erde übereinkommen, eine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater. Das wäre ganz eigenartig. Ich glaube, dass diese Stelle nicht irgendwelche Wünsche meint, die wir haben. Ich glaube durchaus an die Macht des Gebetes, dass wir als Christen uns treffen und beten. Bin ich absolut dafür. Und dass Gott das Gebet erhört. Aber bitte nicht aufgrund von Matthäus 18, 19. Dieser Vers muss etwas in diesem Kontext meinen. Und da überlege ich, da wo zwei übereinkommen, da überlege ich, wer könnten diese zwei sein? Und dann gucke ich ein paar Verse nach oben und merke, da sind Leute hingegangen zu dem Schaf. Erst ich alleine, dann vielleicht noch ich und ein anderer. Und wenn diese zwei Leute übereinkommen, das alleine beten hatten wir ja schon nach Jakobus, ja, 1. Johannes 5, nicht Jakobus, 1. Johannes 5, wenn wir also zu zweit hingegangen sind, da sind zwei Leute. Und in dem Kontext lege ich diesen Vers aus, da wo diese beiden, die zu dem Sünder gehen, übereinkommen, etwas zu bitten, da wird es ihnen werden. Aber Achtung, Esoterik. Wir haben nicht so ein Wunderfläschchen, an dem wir ein bisschen reiben und dann passiert was. Gott bleibt der Souverän. Timotheus zum Beispiel war ein Mensch, der Magenschmerzen hatte, Bauchprobleme hatte. Hätte Paulus nicht einfach mit Timotheus sich einigen können, wir beten dafür und du wirst gesund? Timotheus kriegt den Tipp, trink mal ein bisschen Wein. Und auch Paulus hatte körperliche Beschwerden. Mehr als eins. Er hätte sich doch mit irgendeinem zusammensetzen können, Epaphroditus oder wem auch immer, und sagen können, wollen wir hier jetzt bitte mal für die Sache beten und dann wird sie uns werden. Offensichtlich ist das nicht die Wunderformel, um jeden Wunsch erfüllt zu bekommen. Ich glaube, dass es um die beiden geht, die im Prozess der heilenden Gemeindekorrektur unterwegs sind und die sagen, Herr, schenk uns das liebende Herz des Vaters, wenn wir zu den Menschen gehen. Herr, schenk uns einen Einblick in die theologische Situation. Die Theologen würden sagen, die hammertheologischen Grundfragen. Ist das, was ich da sehe, überhaupt Sünde? Herr, schenk uns Weisheit, dass wir denjenigen überführen können. Vielleicht können wir wie Nathan uns um eine ganz tolle Geschichte ausdenken, mit dem wir denjenigen gewinnen. Herr, gib uns einen Zugang zu diesen Menschen. Herr, schenk, dass er da ist, wenn wir an seine Tür klopfen. Herr, Herr, Herr. Und ihr merkt, alles Wünsche im Kontext dieses Ich gehe hin. Und der Herr sagt, ich werde erfüllen. Aber nicht im Sinne von oben Wunsch rein, unten Wunscherfüllung raus. Sondern dass hier der Herr Jesus nur sagt, Leute, wenn ihr euch an diesem Prozess, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens haltet, dann wird der Vater bei euch sein und eure Wünsche erfüllen. Das ist meine Antwort. Sie ist nicht total befriedigend, aber es ist das Beste, was ich euch bieten kann. Zu Vers 20, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. In einem Zweig der Brüderbewegung, in den sogenannten alten Versammlungen, war das ein konstituierender Satz. Das war das Denken, der kommt von Darby auch so ein bisschen her, aus England, ein bisschen länger her das Ganze, dass man gesagt haben, da wo zwei oder drei Menschen zusammenkommen, das ist christliche Gemeinde. Ich glaube, dass das eine Überbetonung dieser Bewegung ist, steht aber nicht im Text. Da geht es nicht um, wie wird Gemeinde Gemeinde. Das ist überhaupt nicht der Kontext. Das haben sie aus dem Zusammenhang genommen, isoliert und das hat sich dann so hoch stilisiert, dass sie halt auch nicht mehr von Gemeinde reden, sondern Versammlung, da wo wir zusammenkommen. Und dann hat man gesagt, das ist dann Gemeinde. Dann sage ich mir, tut mir leid, das gibt der Kontext nicht her. Und auch hier wieder die Frage, ist Jesus für dich so eine Art Zauberer? Ist das Wort Jesus, da wo ihr in meinem Namen zusammenkommt, also im Namen Jesu zusammenkommt, reicht es irgendwo das Wort Jesus an die Tür zu schreiben oder den Gottesdienst in tiefen Worten zu eröffnen mit, wir kommen zusammen im Namen des Herrn, ich mache mich nicht lächerlich. Ist das eine Zauberformel, die dafür sorgt, dass Jesus plötzlich im Raum erscheint? So würden das die Brüder nie formulieren, aber das ist ihr Denken. Bloß weil wir sagen, wir kommen im Namen Jesu zusammen, deswegen ist Jesus da. Das passt weder zum Kontext noch insgesamt. Wir müssen uns doch Gott unterordnen. Wir müssen ihm gehorchen und dann ist er da, oder? Im Namen von dem Herrn Jesus zusammenkommen heißt nicht, ich habe ein Namensschild, sondern im Griechischen und im Hebräischen Denken geht es bei dem Wort Name immer um die Ehre der Person. Ihr kennt das Vaterunser? Geheiligt werde dein Name. was ist denn mit dem Namen jetzt? Sollen wir da so Kringellinien drumherum meinen? Nein, das Wort Name meint die Persönlichkeit, die ganze Autorität. Geheiligt werdest du in deiner Autorität, o Yahweh. Also Yahweh als Eigenname Gottes. Und das merkt, wir haben nicht das Wort ist das Entscheidende, dass wir das Wort J-E-S-U-S benutzen, sondern dass wir Jesus in seiner Allmacht wahrnehmen, ihn dadurch heiligen. Und wir wünschen ihn auch, dass alle Menschen diesen Namen heiligen. Und das heißt, dass sie sich vor ihm niederknien. Denn das ist das, was auch in der Offenbarung beschrieben ist. Und deswegen, wenn wir im Namen Jesu zusammenkommen, heißt es nicht, irgendjemand hat fromm am Anfang gesagt, wir kommen zusammen im Namen des Herrn. Das wäre Rubbel, 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 Zauberformel. Sondern das heißt, wir kommen hier zusammen und wir demütigen uns unter dem Herrn. Wir loben ihn für das, was er getan hat. Und wir sind bereit, ihm zu gehorchen über das, was er in dem, was er in seinem Wort sagt. Also das ist Gemeinde Gottes, wo so etwas geschieht. Aber was meint hier Vers 20, wenn es keine Gemeindedefinition ist? Ich hatte eingangs gestern gesagt, dass dieser Vers mir eigentlich total wichtig ist, dass ich ihn aber meistens in dem Kontext von Gebetsgemeinschaften erlebe. Da, wo da zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da ist Gott mitten uns. So werden Gemeindegebetsgemeinschaften eröffnet. Und ich muss sagen, das persönlich halte ich für nett gemeint, aber für eine Irrlehre. Ich würde sagen, warum ist das eine Irrlehre? Schaut mal bitte in euer Heftchen auf Seite 25. Da habt ihr unten diesen Begriff, sich im Namen Jesu versammeln und bitten. Ich habe das dort zusammengefasst. Und da habt ihr diese verschiedenen Lupen. Und die vierte Lupe heißt, Vers 20 gibt der bloßen Erwähnung des Namens des Herrn Jesus keine Bedeutung. Achtung, magisches Gedankengut, sein Name ist keine Zauberformel, habe ich gerade erklärt. Und jetzt kommt der Punkt, den ich meine. Die Schrift bewertet gemeinschaftliches Gebet nie heiliger oder erfolgreicher als das Gebet eines Einzelnen. Das ist das, was wir leider zum Ausdruck bringen nach dem Motto, weil wir uns jetzt hier versammeln, liegt auf diesem, wo zwei oder drei zusammen sind, ein besonderer Segen. Es liegt ein Segen Gottes darauf, wenn Christen sich versammeln. Es ist ein Segen Gottes da, wenn ihr betet. Aber wenn irgendjemand in irgendeinem Gefängnis ganz alleine als Christ ist, ist Gott bei ihm nicht weniger anwesend, sondern 100% da. Wie viele Geheilige in alten Zeiten oder in heutigen Zeiten sind völlig allein und Jesus ist 100% bei ihnen. Und bei euch ist er nicht 200%, weil ihr zu zweit zusammenkommt. Das meine ich mit Irrlehre. Dass jemand denkt, bloß weil ich alleine bete? Wie viele Männer in der Bibel waren allein und haben gebetet? Da gibt es interessante Geschichten rund um den Mann Elia, was der alles gebetet hat. Alleine. Und deswegen meine ich, da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir nicht denken, eine Gebetsgemeinschaft oder Gebetsnächte oder Gebetsketten wären irgendwie besonders gesegnet. Das sind Methoden, die ihr vielleicht annehmen könnt. Ich persönlich bin da noch ein bisschen unentschieden, wie ich die finde. Aber behaupten wir bitte nie, dass über eine Gebetsnacht, wo man von 2 bis 3 und von 3 bis 4 und von 4 bis 5 besondere Gebetserhörungen bekommt, da seid ihr sofort in der Werkgerechtigkeit. Ich mache was Anstrengendes und Gott wird meine Anstrengung segnen. Ich persönlich denke, dass diese beiden Verse eigentlich nichts anderes meinen, als wenn du heilende Gemeindekorrektur betreibst, also diese mehreren Stufen, die wir besprachen, und wenn du dies in Übereinstimmung mit Gottes Wesen tust, mit seiner Vaterliebe und gleichzeitig auch in Anerkennung seines Gesetzes, wenn du also mit Gott übereinstimmst, dann ist der Herr Jesus dabei. Ich habe jedes Mal einen Bammel, wenn ich zu dem Bruder hingehen muss und ihn überführen muss. Ich finde es überhaupt nicht schön, wenn mein Ehemann ein Tagebuch seiner Frau, also Fotokopien seiner Frau zeigt, wo detailliert drinsteht, wann sie sich mit ihrem Lover in irgendeinem Hotel getroffen hat. Ich finde es bescheuert, wenn ich Fotokopien der Hotelrechnung vom Ehemann in die Hand gedrückt kriege und ich soll jetzt mit der Frau über ihre Unzucht reden. Ich habe darauf keine Lust. Das war jetzt nicht ausgedacht. Mein Gefühl sagt, da ist der Ausgang. Geh Badminton spielen mit deinen Kindern. Und mein Gehorsam sagt, geh dahin. Und ich sehe sie hier, wenn ich das mache. Und wenn ich vielleicht in den späteren Stufen noch weitere hinzunehme. Jesus ist dabei. Und Jesus wird uns unterstützen. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wo ich merkte, ich habe eigentlich keine richtigen Argumente mehr. Eigentlich ist alles gesagt. Und ich habe gesagt, ich gehe noch einmal hin zu der Frau. Und ich habe gebetet und da war noch ein anderer dabei. Dann sagte ich, Herr, hilf mir irgendwie. Irgendwie, dass da noch ein anständiges Gespräch bei rauskommt, wo ich mich danach nicht für schämen muss. Und es war ein tolles Gespräch. Es war ein gutes Gespräch. Der Herr hat das Gebet erhört. So verstehe ich die Verse. Wenn ihr was Besseres habt, meine E-Mail-Adresse steht hier irgendwo in dem Heftchen drin, schickt es mir.